Es gibt eine Frage, die wird uns ganz, ganz oft gestellt in den User-Fragen auf Instagram und auf Spotify. Und das ist die Geldanlage für Kinder. Hm. Kann ich natürlich verstehen, ist ja ein super wichtiges Thema. Man will ja seine Kinder, würde ich jetzt mal vermuten, möglichst gut vorbereitet ins Erwachsenenleben schicken.
Ja, und ich glaube, dabei besteht halt auch die Möglichkeit, dass du so einige Möglichkeiten hast. Vor allen Dingen wird es nicht immer nur einfach ein Sparplan sein, sondern wollen halt Oma oder Opa oder irgendwelche Patentanten vielleicht auch mal was einzahlen. Und dann ist ja die Frage, geht das Geld alles mit 18 an die Kinder komplett oder wie soll das denn hinterher werden? Und vor allen Dingen, wie bringe ich das denen eigentlich bei, was die dafür abbekommen?
Und was ich mich auch so in der Vorbereitung gefragt habe, gibt es denn Fälle, wir raten ja immer zu einem Aktien-ETF, in denen so ein Aktien-ETF zu riskant ist für Kinder? Und genau die Frage klären wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Geld anlegen für Kinder klingt immer nach so einer wahnsinnig großen Aufgabe und natürlich auch so ein Ding, wo man schnell mal, naja, einen Fehler machen kann, weil gerade wo so, ich sag mal, viel Verantwortung und viel Emotion aufeinanderprallen, ist so ein gefundenes Fressen für Berater wahrscheinlich.
Ja, für Berater zum einen und zum anderen halt auch für alle möglichen Leute, die es halt besser wissen. Ich glaube, es gibt schon viele Eltern, glaube ich gerade auch jetzt hoffentlich unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die da schon wissen, wie es läuft und dass man natürlich für die Kinder im Grunde genommen nichts anderes macht als bei der eigenen Geldanlage. Das heißt, Aktien-ETFs spielen da erstmal eine große Rolle, ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Tagesgeld und Festgeld. Aber man lässt sich dann halt vielleicht schon, wie du sagst, leicht beeinflussen, vor allen Dingen, weil man es halt für die eigenen Kinder besonders gut machen will, weil wenn man selber mal ein bisschen irgendwie was rumprobiert, dann muss man es halt auch selber in den sauren Apfel beißen, wenn da irgendwas daneben geht. Aber bei den Kindern, wie du sagst, will man halt auch keinen Fehler machen. Und gerade deshalb ist halt der wichtigste Tipp, keep it simple. Ja? Was für einen selbst gut ist, keep it simple nehme ich, ja, ist bei den Kindern natürlich ganz genauso richtig. Und weil du das Thema Berater angesprochen hast, das wissen natürlich auch alle möglichen Finanzdienstleister im weitesten Sinne, also Banken, Versicherungen, dass Geldanlage für Kinder irgendwie ein Ding ist bei Eltern und bieten deshalb irgendwie alle möglichen Produkte an. Ja, die heißen dann irgendwie schön Biene Maja oder Junior Schutzbrief oder was weiß ich noch, was man sich da vorstellen kann. Und ist dann irgendwie auch recht schön bunt gemacht. Und in den meisten Fällen ist das halt totaler Quatsch, weil es braucht es halt einfach nicht. Das kann schon mal sein, dass es irgendwo bei einer Bank nochmal so ein Spezialkinderkonto gibt mit ganz netten Zinsen. Aber das sind dann in aller Regel Zinsen und meistens auch bis zu einem bestimmten Betrag nur, ne? Also da kann man jetzt auch keine riesigen Geldanlagesummen anlegen. Kann man sich halt fragen, lohnt sich das dann? Und das ist immer der Vergleich im Vergleich zu unseren Tagesgeld- und Festgeldempfehlungen. Aber das Wesentliche, und das ist eigentlich die eigentliche Message, wenn ich für mein Kind Geld anlege und hoffentlich das halt auch schon früh tue, entweder mit einer Einmalanlage und oder mit einem Sparplan und das halt auch mache, wenn der oder die kleine ein Baby ist, muss man ganz ehrlich so sagen, dann habe ich richtig Zeit. Dann habe ich in aller Regel 15 Jahre und mehr, bis die mal 18 werden. Und dann eignet sich natürlich dieses Thema Aktien-ETF und auch ETF-Sparplan sehr gut natürlich für Kinder.
Wie genau du das am besten machst, schauen wir uns gleich an. Wir haben davor eine kleine schlechte Nachricht, würde ich sagen. Und zwar betrifft es alle unsere Nutzerinnen und Nutzer, die den Podcast auf Spotify hören oder sehen. Dann kann es nämlich sein, dass du personalisierte Werbung ausgespielt bekommst von Spotify, auch wenn du Premium-Nutzerin oder Nutzer bist. Dagegen können wir jetzt nichts machen tatsächlich und bei Finanztipp gibt es ja eigentlich keine Werbung. In dem Fall sind wir nur leider machtlos. Das Einzige, was wir dir versprechen können, es gibt bei Finanztipp, wo immer wir die Verantwortung oder das in der Hand haben, auch weiterhin keine Werbung. Die Frage ist halt nur, naja, wie machen wir das, damit das auch so bleibt? Und da kommen halt unsere Finanztipp-Unterstützerinnen und Unterstützer ins Spiel, die sich aber immer auf ein extra Goodie mit Saidi freuen können.
Ja, also das ist das Expertengespräch, was wir in der Regel mit mir einmal im Monat und einmal im Monat auch mit meinem Co-Chefredakteurskollegen Hermann Josef Tenhagen machen. Dann machen wir quasi eine offene Fragerunde, meistens zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel zum Thema Rente oder zum Thema Steuererklärung und ähnliches. Und da können wir eben unsere Unterstützerinnen und Unterstützer jede Frage letztendlich stellen, die sie haben. Und es ist auch wirklich ein sehr schönes Format, um sich mal direkt auch persönlich per Videocall auszutauschen. Und das ist eben für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer.
Und wie du Unterstützerin oder Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz einfach in dem Link unten in den Shownotes. Dann schauen wir uns jetzt aber noch weiter an, wie man das jetzt macht mit dem Geld sparen für Kinder. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, naja, jetzt bleiben wir mal bei dem Fall, deine Kinder sind noch sehr klein oder dein Kind. So 0 bis 3, würde ich mal sagen.
Kann man so sagen, ja. Mhm.
dann hast du natürlich den Vorteil, jetzt hast du diese Mindestanlagedauer von 15 Jahren. Das heißt, ein Aktien-ETF ist eigentlich eine sehr gute Option.
Ganz klar. Absolut. Also insbesondere, wenn du halt Geld einmal jetzt am Anfang reinstecken willst, ne? Also was weiß ich, als Eltern oder auch von Oma oder Oma will man quasi zur Geburt oder man hat sich halt noch nicht drum gekümmert, da einmalig Geld anlegen, dann absolut rein damit in Aktien-ETF bis mindestens 18 liegen lassen. Ne? Das sind locker 15 Jahre und mehr. Dann passt das. Übrigens auch wieder mal der Hinweis, völlig unabhängig, wo gerade der Markt und wo der ETF gerade steht. Spielt gar keine Rolle, ob der Kurs jetzt hoch oder tief ist. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der in 15 Jahren höher steht, ist sehr, sehr, sehr hoch. 100% Garantie gibt es da natürlich nicht. Und es kann auch keiner wissen, ob das jetzt sozusagen gerade, ob es jetzt besser gewesen wäre, noch ein halbes Jahr zu warten oder nicht. Ja, das weiß man einfach nicht. Und so viel Zeit hat man dann eben auch nicht, als man das mal jetzt lang warten könnte. Ein Thema ist aber ein Sparplan. Auch ein Sparplan ist ein sehr gutes Mittel. Ne? Also jetzt einmalig für die Kinder da irgendwie, weiß ich, pro Kind 25 oder auch 50 oder noch mehr Euro anzulegen. Der Witz ist nur, muss ganz klar sagen, bei Sparplänen braucht man eigentlich noch mal ein bisschen längeren Atem, ja, weil sozusagen 15 Jahre, das gilt ja immer für jeden Euro, den man reinsteckt und die Sparraten, die ich sage jetzt mal dann einzahle, wenn das Kind 13, 15 ist oder so, die haben natürlich nicht mehr so viel Zeit und die könnten theoretisch im Minus sein. Der Hintergrund ist aber der, dass wir so ein bisschen drauf setzen, hoffentlich, da kommen wir gleich noch mit dem ganzen Thema Finanzbildung für Kinder und Jugendliche darauf, dass ja hoffentlich nicht das ganze Geld mit 18 dann auf einmal über den Jordan wandert. Kann natürlich sein, wenn von dem Geld dann irgendwie das erste eigene Auto gekauft wird und so weiter. Aber da geht es eben darum, dann auch mit den Kindern oder beziehungsweise den Jugendlichen rechtzeitig tatsächlich drüber zu sprechen, was mit dem Geld mal sein soll.
Ich habe mir das natürlich einmal so kurz angeschaut. Ich habe jetzt einfach mal so den Fall angenommen. Sagen wir zum Beispiel, man macht so eine klassische Aufteilung 75-25. Also 3/4 von dem Geld gehen in den ETF und 1/4 geht auf ein Tagesgeldkonto. Zum Beispiel, um mit 18 den Führerschein bezahlen zu können. Das ist ja so, würde ich sagen, jetzt zumindest bei unserer Generation, jüngere Leute heute denken sich vielleicht so, okay, wow, Opa. Aber bei uns war das so der erste große Fixkostenpunkt, der eigentlich irgendwann gekommen ist. Und wenn wir zum Beispiel sagen, 50 Euro im Monat in den ETF, dann gehen 12,50 Euro ins Tagesgeldkonto. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen läppisch, aber am Ende, also 50 Euro im Monat in den ETF über 18 Jahre. Also ich habe jetzt mal von der Geburt weg quasi gerechnet, bei 6% gemittelt. Ja. Sinn, willst du raten?
Boah, nee, komm ich gerade nicht hin. Als Sparplan, das ist ein bisschen schwierig zu rechnen. Nee, weiß ich nicht.
19.000 Euro. 8.400 Euro Einzahlungen, also quasi 10.000 Euro ungefähr Rendite. Schon eine stabile Summe.
Ja, kann man lassen.
Und das Tagesgeld, habe ich jetzt mal gerechnet, 2% pro Jahr.
Ja.
Also ziemliche Nullsumme mit der Inflation. Aber quasi das Guthaben, das dann zustande kommt bei 12,50 über 18 Jahre, sind 3.200 Euro. Das sind jetzt fast, also es ist fast nur Einzahlungen, ganz wenig Rendite. Ich glaube 500 Euro Rendite. Mhm. Aber 62,50 im Monat haben schon einen nachhaltigen Effekt, wenn man die auf die Seite legen kann. Also da sieht man ja auch, keine Ahnung, 30 Euro im Monat hätten einen nachhaltigen Effekt. Und geht natürlich relativ einfach. Du kannst ja für dein Kind ein eigenes Tagesgeldkonto eröffnen.
Kein Problem.
Oder auch ein eigenes Depot. Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und man muss natürlich diese Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt besorgen, dass dein Kind seinen Sparerfreibetrag nutzen kann.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube, muss man auch gar nicht, vor allem nicht am Anfang, weil in einer Regel fallen dann nicht so viele Erträge an. Lass mich noch eins sagen zu dem, du hast jetzt gerade 3:1 gemacht, ne? 75% Aktien, 25% Tagesgeld. Kann man machen. Ich würde sogar sagen, in den ersten Jahren, ne? Also wenn wir über Babys reden, auf gut Deutsch gesagt, da können auch 100% in Aktien-ETF. Ganz klar. Ne? Also ich würde so eine Aufteilung mit Tagesgeld, klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich will da jetzt Geld ansparen, um dann irgendwann schon unterwegs was dem Kind zu gönnen. Ne? Also was ich spare was im Tagesgeld an, damit ich dann mit 7 oder 8 ein größeres Geschenk, das ich mir sonst nicht leisten könnte, machen kann. Das ist was anderes. Aber wir reden ja eigentlich jetzt in dieser Folge vor allen Dingen Geldanlage für Kinder, wo man sagt, dieses Geld soll wirklich später mal dem Kind gehören. Und da würde ich so ein Tagesgeldanteil eigentlich erst später anfangen. Ne? Also man kann das machen, muss man übrigens nicht. Das hängt alles davon ab, was man da machen will. Aber wenn du jetzt in dem Beispiel, wie du sagst, ein Tagesgeld besparen willst, weil die mit 18 oder 17 dann in vielen Fällen ja heutzutage schon 16 sogar schon einen Führerschein machen, dann kann man das natürlich auch ein bisschen spät anfangen und durchaus dann auch zu dem Zeitpunkt dann erste Gewinne aus dem ETF abschöpfen. Also zum Beispiel fände ich jetzt nicht verkehrt zu sagen, von 0 bis 8 mache ich nur Aktien-ETF und fange erst mit 8 Jahren dann zum Beispiel an, anteilig ins Tagesgeld zu gehen.
Es bleibt natürlich das Risiko, das du vorhin schon angesprochen hast. Also so wie ich das jetzt durchgerechnet habe, können natürlich am Ende die Raten im Minus sein, wenn das Kind 18 ist.
Ja, wobei die Wahrscheinlichkeit ist, dass sozusagen nicht alle Raten im Minus sind. Na, also wenn ich jetzt, nochmal, es macht halt einen Unterschied, ob ich sage, okay, was waren das vorher gerade, 19.000 Euro mit 18 auf dem Depot, muss ich damit rechnen, dass wenn das Kind 18 ist, die 19.000 Euro ausgegeben werden. Zum Beispiel für das erste Auto. Okay, dann muss ich das schon relativ früh klären, wahrscheinlich schon, da kommen wir jetzt eben, glaube ich, drauf, mit dem Jugendlichen so mit 13, 14, 15 drüber sprechen und dann relativ früh Gewinne absichern und aus Aktien rausgehen, damit es nicht im letzten Moment sozusagen in den Börsencrash reinläuft, dann mit 17 und mein dann schon großer Jugendlicher beschwert sich, das waren mal 19.000 Euro, jetzt sind es nur noch 10.000 Euro, toll, es wird nichts mit der gescheiten Karre, Papa. Ja, also, das kann man sich auch relativ leicht vorstellen, das sollte man halt frühzeitig abkehren. Aber wenn klar erkennbar ist, okay, aus dem Geld, das da ist, da muss eben nur ein Führerschein zum Beispiel bezahlt werden und das ist dann das Geld, was vielleicht aufs Tagesgeld wandert und der Rest vom Geld kann erstmal liegen bleiben, ja, und ist für längerfristig gedacht, dann kann man auch einen höheren Aktienanteil über die gesamte Sparphase sozusagen fahren.
Damit du quasi nicht zum 18. dann mit Feuersteinantrieb genau, fahren musst.
Genau, so ungefähr. Schrottkarre.
Dann würdest du sagen, eigentlich ist doch, es gibt zwei große Risiken bei der Geldanlage für Kinder. Das eine Risiko ist natürlich die Börse, wie bei jeder Geldanlage. Und das andere große Risiko, das klingt jetzt, das muss ich jetzt gut formulieren, damit es keine so Shitstorm-würdige Formulierung ist. Das andere Risiko ist der Charakter deines Kindes.
Ja, Charakter, also das ist schon hart sozusagen. Ich meine, das ist ja auch legitim zu sagen, ey, ich will mir mit 18, 19, 20 irgendwie das erste Auto kaufen. Ja, das ist ja auch völlig okay, ja, weil bei mir auch nicht anders und hat einfach auch ein großes Stück Freiheit zu tun. Aber es ist halt die Frage, wie viel Auto, wie viel Geld ist da, wie viel braucht es davon? Vielleicht ist ja auch nur reicht auch die Hälfte vom Geld für irgendeinen Gebrauchten, ja, sage ich jetzt einfach mal, um bei dem Beispiel erst als eigenes Auto zu bleiben. Und das weißt du ja auch alles nicht, ob das wirklich auch dann so kommt. Ne? Nachher geht der oder diejenige ins Ausland zum Studieren und in USA braucht man, ja, vielleicht braucht man da erst recht ein eigenes Auto, aber ist alles nicht so einfach, ist alles nicht so leicht absehbar. Aber das, was es halt gut ist, wenn man, jetzt sind wir gleich bei diesem Thema, dass man dann mit den Jugendlichen, ne, also ab 13, 14, 15 bin ich absolut der Meinung, denen das zu zeigen, was da rumliegt, dass die wissen, da ist was, auch wenn sie noch nicht rankommen, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass sie noch nicht rankommen und da schon die ersten Gedanken anfangen, hey, wie sieht das denn mit meiner Zukunft aus, ja, was passiert da irgendwie mal in 3 Jahren, das ist vielleicht auch erstmal ein bisschen überfordernd, wirkt natürlich auch mega attraktiv, ja, wenn da zigtausend Euro liegen, ja, und ich schon weiß, was kann ich mehr? Also, ne, das ist natürlich wahrscheinlich weit mehr Geld, als der oder diejenige dann zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Aber da geht halt die Erziehung von Elternseite absolut los, sich frühzeitig Gedanken zu machen und dann tatsächlich das, was man professionell Ablaufmanagement nennt, machen würde, zu sagen, hey, ja, liebe Eltern, liebe Mama, liebe Papa, wahrscheinlich möchte ich mir aber ein Auto kaufen. Okay. Das heißt aber auch, okay, jetzt sind wir sich 15.000 Euro drin. Jetzt fangen wir mal an, das Gas rauszunehmen, in anderen Worten Aktienanteile, ETF-Anteile zu verkaufen. Warum? Weil wir eben in den letzten 2, 3 Jahren da jetzt nicht noch einen Börseneinbruch riskieren wollen.
Ist ja auch ein total wichtiger und sinnvoller Schritt, weil man kann ja da dann auch seinem Kind wirklich vermitteln, was man mit Disziplin erreichen kann. Also auch mit, das ist ja einfach nur, dieses Vermögen entsteht ja auch in dem Beispiel, das wir jetzt haben, eigentlich nur durch kleine Beträge und Geduld, würde ich sagen. Und genau das ist ja auch das, was für Erwachsene einen ETF-Sparplan ausmacht. Also das ist ja so eine ganz klassische, eben so eine Langzeitstrategie, in der du eigentlich relativ wenig Aufwand, aber halt über eine ganz, ganz lange Zeit betreibst.
Ja, also ich glaube, bei den Kindern bzw. Jugendlichen, da findet wirklich das statt, was man so unter so einem evolutorischen Begriff Entwicklung von Langsicht nennen möchte, ja. Das sind mit anderen Worten, ich muss nicht nur Geduld und kleine Beiträge, sondern mir auch dann Gedanken machen, hey, wie geht das denn eigentlich weiter, ne? Das ist ja schön, dass da 5-stelliger Betrag, liegt. Aber was soll denn damit mal werden? Und was ist mein Plan? Und sich auch entscheiden zu müssen, zu sagen, ja, ah, ich glaube, das wird das Auto, da braucht man einen großen Betrag davon. Oder, nee, ich habe nicht vor, das auszugeben, das ist die Grundlage für mein späteres Vermögen, für meinen spätere Altersvorsorge vielleicht sogar, oder dass ich im Alter irgendwann mal früher aufhören kann zu arbeiten, da gehe ich nicht ran. Aber überhaupt diese Entscheidung mal zu treffen, sich mit solchen Fragen als Jugendlicher schon auseinanderzusetzen, das erfordert halt schon einiges an Erwachsensein, ja, das ist Adulting, kann man nicht anders sagen, ziemlich früh angefangen. Und natürlich ist mir auch ganz klar, dass viele Jugendliche damit überfordert sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich finde, das ist auch ein richtiges Maß Überforderung, damit mal umgehen zu müssen, auch zu wissen zu müssen, da ist ein Risiko dabei, dass das ins Negative gehen kann, dass die, was auch immer, die 15.000 Euro jetzt da auf dem Depot nicht, wie soll ich sagen, also nicht gesichert sind. Ja, dass das halt auch morgen auf einen Schlag 10.000 nur noch sein können, dass da 5.000 Euro einfach mal durch die Börse vernichtet werden können. Oder um so mal so ein Beispiel zu machen, überhaupt diese Erfahrung früh im Leben zu machen, auch mit einem signifikanten Vermögen, ja, einem signifikanten, also was für die Jugend, glaube ich, schon wirklich viel Geld ist, das ist schön für die, das ist einfach auch eine wichtige Erfahrung fürs Leben dann an der Stelle.
Würdest du dann sagen, dass der größere Bonus, den die Kinder bekommen, oder der größte Gewinn, ist eigentlich Finanzbildung und nicht das Geld?
Naja, also ich glaube, bei den Summen, über die wir jetzt gerade reden, ist es schon auch signifikant Geld. Und genauso wie man den Gegenwert sagen will, so ein erstes eigenes Auto ist schon einfach auch ein großer Weg, großer Wert an Unabhängigkeit und Freiheit und so weiter. Also nein, das darf man jetzt nicht übersehen. Das wäre anders, als wenn wir, sage ich jetzt mal, nur über, ich nehme jetzt mal eine größere, dass da 2.000 Euro angelegt wären, ja, einfach nur um ein bisschen zu vermitteln, ja, das ist schon ein signifikanter Betrag, aber wenn man natürlich irgendwie so in wirklich relevante Beträge von einem gebrauchten Auto geht, dann geht es schon auch um das Geld. Aber du hast natürlich völlig recht und dann würde ich zustimmen, dass es da eine ganz großer Wert in dieser Finanzerfahrung liegt und in dieser, auch das mal mitzumachen. Ich ist ja davon auszugehen, dass im Verlauf von diesen 15 oder 18 Jahren irgendwann mal auch eine Börsenkrise da ist und dann sollten das ganz wichtig, ja, solltest du, liebe Mama, liebe Papa, das vor deinem Kind auch nicht geheim halten. Ja, gerade dann sollte man drüber reden. Ey, guck mal hier, Depot 3.000 Euro minus, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Erfahrungsmoment.
Und ich finde es ja schön, dass du vorhin auch das Studium angesprochen hast. Wir haben nämlich noch ein kleines Risiko, über das wir sprechen müssen. Wir waren ja bis jetzt bei der Variante, du eröffnest quasi für dein Kind so ein Kinderdepot und sparst es da an. Gibt es so ein kleines, ja, so ein kleines Häkchen, wenn dein Kind jetzt BAföG beantragen will fürs Studium und selber mehr Vermögen als 15.000 Euro sind es im Moment, also selber mehr Vermögen als 15.000 Euro hat, dann verfällt der BAföG-Anspruch und da zählt der ETF natürlich dazu. Also es gibt natürlich wieder unendlich viele Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wenn man jetzt sagt, naja, dann mach's doch andersrum und spar auf deinem eigenen Depot in den eigenen ETF, hast du ja wiederum den doppelten Nachteil, du kannst den Sparerfreibetrag von deinem Kind nicht nutzen. Und wenn du selber jetzt, keine Ahnung, in die Insolvenz gehst oder so, ist es ja dein Vermögen und nicht das von deinem Kind und ist damit auch nicht sicher. Also so ein bisschen.
So richtig optimal geht nicht. Ich würde jetzt mal den Insolvenzfall kurz außen vor lassen. Ja, gut, kann natürlich passieren, aber das ist natürlich schon fast schon so ein Worst-Case-Szenario. Aber in der Tat, der Hinweis auf die 15.000 Euro und BAföG ist ziemlich wichtig. Kann man ja sich leicht vorstellen, dass wenn es dann aufs Studium zugeht, der Depotstand gerade beim Kind quasi am höchsten sind und dass das dann vielleicht auch mal, wie wir ja gerade vorhin ausgerechnet haben, mit 75 Euro Sparplan schnell alle 15.000 Euro kratzen kann. Und deswegen ist es jetzt auch nicht entweder oder. Man kann ja dann das Depot durchaus bis, es darf halt die 15.000 Euro nicht überschreiten, ja, aber jetzt sagen wir jenseits der 10.000 Euro beim Kind stehen lassen, damit das Geld auch wirklich dem Kind gehört und auch, wir kommen gleich auf die Steuergeschichte noch, die 1.000 Euro dann ausnutzt. Aber ja, in dem Fall würde ich dann den ETF-Sparplan, der bisher fürs Kind war, tatsächlich umlenken auf mein eigenes Depot, in meinem eigenen Depot eine eigene ETF-Depot, also einen weiteren ETF kaufen. Das kann ruhig ein weiterer ETF auf dem MSCI World oder halt ein anderer weltweit anlegender ETF sein. Aber dass man weiß, okay, das sind die 75 Euro, dein Beispiel, die da reinfließen, die sind jetzt für meine Tochter, ja, und gehören eigentlich gar nicht wirklich.
Und wir müssen noch einen letzten Fall ansprechen. Wir sind ja jetzt von sehr kleinen Kindern ausgegangen, aber wir haben bestimmt auch viele Nutzerinnen und Nutzer, die Kinder oder vielleicht sogar Enkel haben, die jetzt zum Beispiel 10 sind, 12, vielleicht sogar schon 15. Da ist jetzt natürlich keine 15 Jahre mehr Zeit. Ja, was machst du dann? Also Klar, du könntest natürlich jetzt sagen, du machst eine große Einmalanlage, wenn das Kind 5 ist, dann kommst du vielleicht noch gerade so hin, aber da muss man halt auch das Geld dafür rumliegen haben, das hat ja auch nicht jeder. Höheren Tagesgeldanteil, welche Optionen hast du?
Also genau, zunächst mal haben wir das, was wir machen, kann man das machen, was wir vorhin schon besprochen haben, vorhin haben wir darüber geredet, 75% Aktien, 25% Tagesgeld. Natürlich kann ich das auch beliebig umdrehen. Ich kann 50% Aktien, 50% Tagesgeld machen, ich kann noch weniger machen. Der Punkt ist wieder, was ist der Plan? Und das ist natürlich an der Stelle ein bisschen schwierig zu kontrollieren, gerade wenn das Kind halt, sage ich jetzt mal, erst 5, 8 oder sowas ist, da ist es natürlich sicherlich zu früh, jetzt über Aktien-ETFs demjenigen zu sprechen. Aber man kann natürlich als Eltern schon irgendwie versuchen, ich habe da als Eltern in aller Regel halt schon einen relativ großen Einfluss, würde ich jetzt mal behaupten, kommt immer auf das Verhältnis zum eigenen Kind an, ja. Aber zu sagen, hey, ich lege jetzt auch für mein 8-Jähriges noch einen gehörigen Teil in Aktien-ETFs, das würde ich in aller Regel machen, in der Hoffnung, dass ich als Elternteil es schaffe, meinem dann irgendwann Jugendlichen, 13, 14, 15, beizubringen, hey, das, was da angelegt ist, das ist die Grundlage für dein späteres Vermögen, das solltest du jetzt mit 18 zumindest nicht komplett und auch nicht zu großen Teilen auf den Kopf hauen. Weil die Idee ist, das soll eigentlich länger liegen bleiben und das kann dir auch passieren, liebe Tochter, lieber Sohn, dass das mit 18 gerade im Minus steht. Aber das heißt nicht, dass es eine beschissene Geldanlage war, sondern dass es eher etwas ist, was du eben langfristig denken musst. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, ich nehme diese Bildungsverantwortung einfach als Eltern auf mich, dann kann man auch sehr gut für einen 8- oder auch für einen 10-Jährigen noch zumindest einen großen Teil des Geldes in Aktien-ETF anlegen.
Hilft ja vielleicht auch, wenn man dann später wirklich über den Zinseszinseffekt mal spricht, wenn das Kind schon ein bisschen älter ist. Ich habe mal unser Beispiel von vorhin genommen, natürlich. Und wenn wir jetzt die 19.000 Euro nehmen, die da am 18. Geburtstag drin liegen, und jetzt sagen wir, die bleiben da einfach liegen, 50 Jahre lang, also bis zum 68. Geburtstag quasi, ja jetzt nicht ganz Anfang der Rente, aber so ungefähr Anfang der Rente. Was glaubst du, wie viel Geld ist es dann? Keine weiteren Einzahlungen, 6% per annum.
Oh, ich bin heute schlecht im Schätzen.
Euro.
Deutlich drüber. Ich hätte es 150, glaube ich, gesagt. Oder sowas.
Das ist wirklich massiv.
Ja.
Und wenn man einfach mal online mit so einem Zinsrechner sich einfach so ein Beispiel rauslässt, kann man wahrscheinlich seinen Kindern auch schon relativ plastisch mal vormachen, was das auch für ein Geldsegen für später sein kann. Also das schon, kann man wahrscheinlich eine okaye Weltreise damit machen, wenn man parallel noch für die eigene Altersvorsorge.
Und ich wollte gerade sagen, also muss ich einfach Augen führen, das wird ja nicht dabei bleiben. Also in aller Regel geht es ja davon aus, dass die Kinder auch dann irgendwann später mal, und wenn es 10 Jahre später ist, dass wenn die erst Mitte 20 dann was verdienen, da irgendwann selbst mal einzahlen werden. Ja, also es ist ja nicht so, dass man das für alle Zeiten da rumliegen lassen wird, unangerührt.
Und ist ja eigentlich wirklich ein schöner Moment, wo man seinem Kind einen riesigen Vorsprung geben kann bei der Altersvorsorge.
Head Start, das ist ein ganz klarer Head Start, ja. Wir sollten vielleicht noch kurz über die Steuergeschichte reden, weil das ist schon interessant. Da kann man schon ein bisschen was machen, auch als Eltern. Also zunächst mal, was halt wichtig ist, ist, dass jede Person und damit auch jedes Kind die 1.000 Euro Sparerpauschbetrag hat. Ja, und das ist erstmal wichtig zu wissen und das ist halt kommt dann zur Anwendung, wenn du, liebe Nutzerin, liebe Nutzer, für dein Kind ein eigenes Depot, insbesondere das geht natürlich auch bei einem eigenen Tagesgeldkonto, wobei das oft nicht auf Kindesnamen geht, ja, aber wenn du ein Depot insbesondere, ein Kinderdepot für deinen Sohn oder für deine Tochter eröffnest, dann gehen da auch erstmal 1.000 Euro Freibetrag. Dann kann man also einen Freistellungsauftrag machen. In dem Fall würde ich übrigens auch einen Freistellungsauftrag machen, weil eine Steuererklärung wieder für den eigenen Sohn, eigene Tochter zu machen, das ist halt dann doch ein bisschen mühsam. Also das ist so ein Fall, wo mein Tipp, hey, spar dir das mit den Freistellungsaufträgen und mach lieber eine Steuererklärung, nicht gilt. Da würde ich wirklich einen Freistellungsauftrag machen. Und bis man diese 1.000 Euro dann für Sohnemann oder Tochter ausgenutzt hat, dauert schon eine Weile. Ne? Also diese 1.000 Euro fangen dann halt zum einen bei den Thesaurierer, vor allen Dingen Vorabpauschalen ab. Auf der anderen Seite halt, wenn man jetzt einen ausschüttenden ETF nimmt, auch schon ordentlich Ausschüttungen. Also bei 2% wären es halt bis zu 50.000 Euro, die man da bei einem ausschüttenden ETF anlegen muss. Das musst du erst mal hinkriegen, so viel Geld für deine Kinder. Anzulegen. Und übrigens, das hilft dann auch wieder für den thesaurierenden ETF, auch über die Pauschale wird ja schon mittlerweile ganz nett. Also pro 10.000 Euro waren es letztes Jahr 125 Euro Pauschale, die zu versteuern gewesen wären, die 100 vom Freistellungsauftrag ausgenutzt werden. Klar, das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin wird da was von dem Freistellungsauftrag ausgenutzt. Und damit kann ich halt dann schon ansatzweise immer wieder das ausnutzen. Ich kann das entweder eben ausschüttenden ETF machen oder ich mache mir die Mühe, dass ich tatsächlich auch im Kinderdepot, da habe ich ja dann das Zugriff als Elternteil, am Jahresende zumindest ein bisschen Gewinne abverkaufe und das dann wieder anlege, um eben die 1.000 Euro da voll zu machen, sozusagen die voll auszunutzen, womit ich dann schon das relativ gut erreichen kann, meinem Kind mit 18 einen zu nicht geringen Teilen, das hängt natürlich von der Einzahlungshöhe und von der Rendite vom ETF ab, aber zu gewissen Teilen steuerfreies Depot zu übergeben. So, das waren jetzt mal die 1.000 Euro und dann geht es noch weiter, wenn man es noch mehr anstellen will, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, also ich kann mir beim Finanzamt so eine Nichtveranlagungsbescheinigung für mein Kind holen. Das bedeutet, dass das Kind, wenn es denn noch nicht arbeitet, nichts verdient oder beziehungsweise deutlich sehr wenig verdient. Und dann sind natürlich alles, was an Einkünften da ist, bis zum Grundfreibetrag, also oberhalb von, ich glaube mittlerweile 11.000 Euro, ist sowieso steuerfrei. Ja, und damit ist natürlich dann schon zu nicht geringen Teilen so ein Depot steuerfrei quasi zu übergeben.
Dann kann man zum Abschluss eigentlich sagen, sind Aktien-ETFs zu riskant für Kinder? Nein, solange du mit deinen Kindern drüber sprichst, wenn es soweit ist.
Ganz genau. Also es ist ein ganz wesentlicher Teil der Finanzbildung und es ist halt vor allen Dingen dann riskant, wenn A, nicht mehr genug Zeit ist, also ne, wenn die Kinder dann irgendwie 8 oder 10 wären und es absehbar ist, dass das Geld mit 18 auf den Kopf gehauen werden soll. Zum Beispiel mein Beispiel für ein eigenes Auto. In dem Fall muss ich dann zu sehr konservativ, also entweder kann ich nur, was weiß ich, 50% zum Beispiel Aktien-ETF machen oder ich muss wirklich komplett drauf verzichten und das Geld ganz banal auf dem Tagesgeldkonto ansparen.
Dann sind wir schon wieder fast am Ende und es gibt nur noch eine Sache, um die niemand drumherum kommt, auch du nicht per Nichtveranlagungsbescheinigung, okay. Nämlich die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern.
Okay.
Und die erste Frage kommt von IMOPM. Hey Saidi, bester Zeitpunkt, Einzelaktie im Minus abzustoßen?
Tja, was soll ich da sagen? Immer! ganz deutlich, ja. Also das Problem ist, das hatten wir neulich auch in einem Finanzexpertengespräch übrigens, ja, ist dieser Ankereffekt, ja. Es geht nicht darum, ob diese Einzelaktie oder ganz egal welche Vermögensposition, das kann auch ein Fonds sein, das kann ein ETF sein, das kann Gold sein, was auch immer, spielt gar keine Rolle, Kryptowährungen, ja. Es geht nicht darum, ob die im Minus oder im Plus ist. Warum? Eine Bezeichnung ist im Minus, ist rückwärtsgewandt. Ja, wir schauen da in die Vergangenheit. Was bedeutet im Minus? Naja, im Vergleich zu dem, was ich mal investiert habe, im Vergleich zu dem, was ich mal angelegt habe. Das ist vorbei. Die Vergangenheit kann keiner mehr ändern. Das Einzige, was zählt, ist jetzt und die Zukunft. Mit anderen Worten, wie geht's mit dieser Einzelaktie weiter? Und unser User hier glaubt offensichtlich nicht mehr so dran, dass die sich noch erholt. Weil wenn er wüsste, dass die sich in kürzer Zeit erholt, 20% Gewinn macht, wie auch immer, naja, dann würde man die Aktie natürlich halten, ja, wenn man es denn sicher wüsste, aber weiß er halt in aller Regel nicht, ja. So, aber wenn ich halt der Meinung bin, dass das jetzt ein schlechtes Geschäft ist, aber Achtung, nicht daran festmachen, dass die Einzelaktie im Minus ist, das heißt nicht, dass es ein schlechtes Geschäft ist. Im Gegenteil, man könnte aber argumentieren, die ist doch total billig, die könnte ich jetzt günstig einkaufen, aber ich bin ja schon drin, dann könnte ich es auch halten, ja. Also es geht immer nur um die Zukunftserwartungen, die sind natürlich notorisch unsicher. Aber wenn jetzt mal sagt, so ja, das war eine nette Spielerei mit der Einzelaktien, ich glaube da nicht dran, dass das sich nochmal erholt. Und da habe ich vielleicht sogar auch Recherche dazu gemacht, warum dieses Geschäftsmodell so auf tönernen Füßen steht, dann ist natürlich sofort jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu verkaufen und zum Beispiel breiter zu streuen über einen Aktien-ETF. Warum? Warum damit warten? Ja, wenn die Zukunftsaussichten eh schlecht sind, wieso sollte ich mich dann noch länger in so eine schlecht aussehende Zukunft begeben?
Und die zweite Frage kommt von Pierre Reingruber. Hey Saidi, könnt ihr mal ein Video für eure österreichischen Supporter machen?
Ja. Okay. Ja, die Frage kann ich gut verstehen und würde ich tatsächlich gerne machen, aber wird tatsächlich in absehbarer Zeit nicht passieren. Und der Grund ist ganz einfach. Wir bei Finanztipp, uns ist es total wichtig, dass wir einfach Top-Qualität abliefern, dass wir große Sorgfalt bei unseren Recherchen, bei unseren Aussagen und so weiter dahin hinterlegen. Und wir haben im Moment schlichtweg als ja gemeinnützig arbeitendes Unternehmen nicht die Kapazität, Leute einzustellen, die wirklich Experten für österreichisches Recht sind. Zum Beispiel für österreichisches Steuerrecht, aber auch für das Bankenwesen und viele andere Dinge. Natürlich ist in Österreich einiges ähnlich wie in Deutschland, aber halt bei weitem auch nicht alles. Und ich zum Beispiel, bin ich ganz deutlich, ja, bin dafür überhaupt kein Experte. Und das ist halt aber unser Anspruch, auch bei Finanztipp, dass wir da top-notch exakte Informationen auch auf ganz aktuellem Stand liefern und nicht irgendwas, was wir uns irgendwie mal so schnell bei zusammengegoogelt haben, was halt dann auch so nur so halb richtig sein kann oder vielleicht nicht ganz richtig. Und das haben wir im Moment, muss ich ganz einfach sagen, bei Finanztipp nicht im Kreuz. Wir haben noch sehr viel vor, was wir in Deutschland machen wollen. Themen und Geschichten, die wir covern müssen. Da ist sicherlich noch nicht alles abgedeckt. Und zumindest in näherer Zukunft kann ich da jetzt leider keine Hoffnung machen, dass wir das, also Finanztipp.at, das steht dann doch nochmal ein ganzes Stück weit weg.
Ist für uns natürlich immer sehr schade. Zur Schweiz bekommen wir die Frage ja auch immer sehr oft. Und wir haben auch relativ viele Nutzerinnen in Österreich und in der Schweiz, aber können wir halt leider mit unseren Kapazitäten einfach nichts machen, auch wenn wir euch super gerne noch viel besser jeden Tag helfen würden.
Wir könnten natürlich auch Tests, ich sage jetzt mal einen Wertpapierdepot-Test für Österreich machen, aber das würde ich halt unter keinen Umständen machen, wenn ich nicht vorher weiß, wie die gesamten rechtlichen Rahmenbedingungen für Wertpapierdepots in Österreich oder auch in der Schweiz sind. Ohne das würde ich eine solche Recherche und auch einen sogenannten Produkttest den Kolleginnen und Kollegen auch nicht zumuten wollen. Und das haben wir leider einfach aus Personalgründen, kann man schlichtweg sagen, im Moment nicht im Kreuz. Vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren in der Zukunft, aber im Moment ist es nicht
abzusehen. Dann sind wir schon wieder am Ende und ich kann nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und egal, wo du unseren Podcast hörst oder schaust, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, wenn dir die Folge gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, bis dann, tschüss.